Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Wie geht's so?
Ja, hervorragend. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das nicht herbstlich ist. Vielleicht wird das dich freuen.
Hier, ich bin von Herbst umgeben. Ich fühle mich selber herbstlich. Ich war in Heldrungen und habe mir eine Zwiebelrispe gekauft. Habe ich kurz überlegt, auch zum Thema zu machen. Mache ich aber vielleicht irgendwann später.
Sehr gut, bis ich's vergessen habe.
Die machen nämlich Zwiebelrispen. Da habe ich mir Thüringer Zwiebeln geholt. Einen ganzen Sack und eine dekorative Zwiebelzopf. Der hängt bei mir im Flur. Draußen ist es herbstlich. Du kriegst langsam graue Haare. Das ist das Licht.
Ja, nee, sie sind wirklich ja grau. Aber die sind ja schon länger grau. Aber ist okay. Ich habe immer gesagt, lieber grau als nix.
Aber vielleicht müssen wir den Podcast best umbenennen, denn das sind die Ostkinder. Wir sind wieder da, fast pünktlich. Wir nehmen uns alle 4 Wochen vor, jetzt wären es alle 6. Ich finde, dafür, dass es ja ein Hobby ist, ist das doch nicht schlecht.
Ja.
Apropos Hobby, es haben ja eh alle mitgekriegt und wer es noch nicht, der kriegt es eh raus. Kurz zum Einstieg etwas Gossip. Ich dachte ja, wir haben ja ein grundlegendes Problem, wir sprachen ja häufig darüber. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier 1000 oder 2000 anonyme Hörerinnen auf Spotify, wo ich nicht weiß, wer die eigentlich sind, wo die herkommen. Die reagieren eigentlich nie, bis auf 2, 3. Ich weiß nicht. Nur jeder 10. vergibt Sterne, ich glaube, es sind Bots, aber vielleicht gibt es euch ja wirklich. Das heißt, es wäre so lieb, wenn ihr uns mal so eine Sternebewertung gebt oder eine Rezension oder so. Das soll angeblich für die Reichweite helfen.
Das hilft und gerne auch mal kommentieren oder einfach nur mal sozusagen was zur Folge sagen. Ist ja mittlerweile eine Funktion, die immer öfter genutzt wird. Wir schalten sie aber ab, sobald es unhöflich ist.
Große Podcasts sagen ja immer, wir können nicht auf alles antworten, aber wir lesen jede eure Nachrichten. Bei uns genau andersrum. Wir antworten allen und lesen nicht alle Nachrichten. Wir kriegen halt keine. So, worauf ich hinaus wollte. Wir waren ja im Morgenmagazin. Hat uns das neue Reichweite gebracht? Tausende neue Hörer? Nein. Wir waren ja beim Bundespräsidenten. Hat uns das 1000 Millionen neue Reichweite und Hörer gebracht? Nein. Wir waren ja im Deutschlandfunk. Hat uns das 1 Million neue Hörer gebracht? Nein. Wir haben einen Zivis Medienpreis bekommen. Hat uns das die Welt eröffnet zu großen Agenturen, Sendezentren? Hat man uns 1000 neue Hörer geschaffen? Nein. Jetzt war ich ja schlau. Hat ich ja schon erzählt. Und habe mich als Kandidat bei einer Quizshow beworben, die 1 Million Leute gucken. Und ich dachte, wenn ich da einfach immer sage, dass ich einen Podcast habe, dann kriegen wir total viele neue Hörerinnen und Hörer. Guck, ich spiele das mal vor. Ich habe es nämlich mitgebracht.
Ich springe mal zu dir. Ja, du bist bildender Künstler, hast gleich 2 Podcasts, unter anderem einen zum Film Kein Pardon. Ja, warum der Film? Der Film ist natürlich sensationell, aber warum dazu ein Podcast?
Ja, ich habe einen ernsten Podcast, der heißt Ostkinder. Zusammen mit Alex und Kumpel von mir erzähle ich über meine Jugend im Ostdeutschland und warum wir immer noch ein bisschen anders sind als Westdeutsch-Sozialisierte. Und als Kontrast dachte ich, brauche ich was Bescheuertes und hatte eine verrückteste Idee meines Lebens. So bla bla bla, das geht naiv so weiter. Während ich das erzähle, wird hinter mir dieses Podcast-Logo, unser Cover eingeblendet mit Ostkinder und so. Ne? So, das gucken 1 Million Menschen. Wie viele neue Hörer hat es uns gebracht, Alex? Ich habe es ja schon gesagt, wie viele?
Null.
Null. Ist das nicht skandalös?
Es ist wirklich skandalös. Ich habe auch erst gedacht, irgendwie dein Statistiktool, das du angeguckt hast, war kaputt. Und dann habe ich ja nochmal extra bei Spotify geguckt. Und es ist an diesem Tag, also als diese Sendung war und auch am Tag danach, also überhaupt gar nichts nach oben gegangen. Also das war sogar weniger als normal. Als ob sozusagen die uns die geraubt hätten. Ist mir, also anscheinend ist das bei Sat.1, ne? Gibt es wohl keine Leute, die potenziell unseren Podcast hören wollen würden?
Nee, ich habe 2 Thesen dazu. Also, erste These ist, es gibt 10.000 Menschen, die diesen Podcast interessiert. Wie erreichen sie die noch nicht? Die andere These, Nummer 2, die ich jetzt entwickelt habe, es ist alles eine große Lüge. Fernsehen ist wie bei Truman Show, es guckt eigentlich gar keiner. Also, wenn das 1 Million Leute gucken und 1 Woche auf Join zum kostenlosen Nachgucken ist, in Wahrheit guckt das gar keiner. Ich glaube, die senden nur für sich selber. Das ist meine. Oder es ist halt so nebenbei alles, dass es gar keine. Weil ich dachte ja noch, ich habe es doch gut formuliert, ne? Weil ich wollte unbedingt einen Satz unterbrechen, ich habe vorüberlegt, was sage ich, wenn ich gefragt werde. Ich dachte, ich muss unbedingt Ostkinder weniger, weil ich wusste ja, der wird mich noch kein Pardon-Podcast haben, weil der viel lustiger ist. Und ich wusste, ich muss Ostkinder. Und dann habe ich das ja sehr eloquent gemacht und so provokativ, so weil ich gesagt habe, dass wir noch ein bisschen anders sind als Westdeutsch sozialisiert, dachte ich, ja, das triggert ja auch so ein bisschen, dass man denkt, hä, was, wieso, warum sind die Ossis anders? Aber nichts, es ist einfach verpufft.
Nee,
ich habe nichts gewonnen, bin nach der zweiten Runde rausgeflogen. Es haben mich tausende Leute angeschrieben auf WhatsApp. was war das denn? Aber niemand hat den Podcast gehört.
Tatsächlich haben mich Leute auch gefragt, hey, kann das sein, dass ich Danny gerade im Fernsehen gesehen habe? Also, ne, warte mal. Das heißt ja, irgendjemand hat es ja dann doch gesehen. Nur eben niemand, der unseren Podcast hören möchte.
Okay, wir brauchen also eine neue Strategie. Bundespräsident hilft nicht, Medienpreise helfen nicht, Selbstaufopferung, Quizshows helfen nicht. Wir müssen jetzt noch eine Möglichkeit finden, wie wir uns vermarkten können.
Ja, aber wir haben ja hier ganz, ganz viele fleißige Hörerinnen und Hörer, die schon ewig gewartet haben, dass wir endlich eine neue Folge rausbringen. Ja. Und ich finde, wir sind es ihnen schuldig, die jetzt loszulegen.
Okay. Jetzt drängst du mich schon und sagst, ja, alles neu. Ich habe ein Wort mitgebracht, so wie wir das immer machen. Wer neu dabei ist, von den vielen neuen Hörerinnen von der Und zwar geht es darum, ich habe nichts vorbereitet, ich habe mich nur an ein Wort erinnert, was in meiner Kindheit und Jugend im Osten eine Bedeutung hatte und heute aber auch noch. Und es gibt keine Recherche dazu oder Fakten, sondern nur unseren Austausch. Und du weißt gar nicht, welches Wort es geht und kannst dann frei assoziieren. Möchtest du das Wort hören?
Ja, bitte.
Das Wort, was ich mitgebracht habe, ist Mittagsschlaf.
Nee, das hatten wir noch nicht. Nee. Also nur zum Hintergrund. Danny hat gesagt, hey, kann das sein? Das kannst du mal bitte nochmal die Liste schicken mit den Wörtern, die wir schon hatten.
Wir finden ja nicht mal die Liste wieder. Wie wollen wir denn jemals die Wörter nach? Egal. Es ist ein Hobby. So, Mittagsschlaf, erzähl was.
Ja, also bei Mittagsschlaf muss ich sofort an die erste Klasse denken, weil dort gab es ja noch Hort und dort musste man dann in der Schule schlafen. Auf diesen, wie nennt man das, so Art Bänke, Schlafbänke, die man dann so dahin geklappt hat. Und ich habe Mittagsschlaf überhaupt nicht gemocht. Ich war meistens wach. Und eine Freundin von mir damals, die war sozusagen auch immer wach. Und wir haben dann meistens unsere Bänke sehr nah beieinander gestellt und haben dann manchmal gequatscht. Dann sind wir natürlich auch erwischt worden. Und manchmal haben wir auch ein bisschen gekuschelt, tatsächlich. Mhm. Das ist sozusagen meine Erinnerung an Mittagsschlaf in der Schule. Und ich war froh, als das dann abgeschafft worden ist, beziehungsweise ich nicht mehr Mittagsschlaf machen musste, weil das fand ich immer ganz, ganz schrecklich. Und heute ist Mittagsschlaf etwas, was ich auf gar keinen Fall machen würde. Denn wenn ich das dann mal mache im Homeoffice, bereue ich es sofort, denn ich bin danach nicht mehr in der Lage, irgendwas vernünftig zu machen. Ich bin total groggy und für mich ist das keine Erholung, sondern danach ist der Tag richtig übel für mich. So.
In meiner Erinnerung, die teile ich natürlich die Kindheitserinnerung, diese Übergriffigkeit. Das zwanghaft staatlichen Mittagsschlaf, das kann ich gar nicht anders sagen, das ist ja furchtbar. Aber ich habe mich nicht so richtig erinnert. Ich weiß, ich habe das im Kindergarten gemacht, da habe ich Bilder vor Augen. Und das war aber noch in der Grundschule auch. Ja, ich habe das nicht mehr zusammenbekommen, bis wann man das eigentlich machen musste.
Also ich hatte das auf jeden Fall noch in der ersten Klasse und danach war es nicht mehr. Aber warum das jetzt nur in der ersten Klasse war oder ob das danach freiwillig war, ist mir ehrlich
vielleicht
gesagt
vielleicht lag es auch am Ende der DDR. Vielleicht habe ich auch überlegt müssen, dass alle eigentlich bis sie 18 waren. Wir hatten nur das Glück, dass die DDR aufgehört hat. Das müssen wir heute noch mittags schlafen auf der Arbeitsstelle oder so. Vielleicht hat das nie ein Ende gefunden. Ich fand es immer sehr wirklich schrecklich auch. Ich kann mich erinnern, dass wir da immer schlafen, genau. Und ich konnte nie oft nicht schlafen, aber man musste die Augen zumachen, weil die Kindergärtnerin, und man durfte sich auch ein wenig umdrehen. Man musste irgendwie in die Richtung immer gucken. Irgendwie ist ganz schlechte Erinnerung. Und ich konnte häufig schlafen. Ich habe nie verstanden, als Kind schon nicht, warum man gezwungen wird. Und ich habe es auch nicht verstanden. Wäre es nicht viel besser, dass die Kinder nicht schlafen, damit sie abends ins Bett gehen? Ist es nicht heute so, dass die Eltern versuchen, ihre Kinder mal wach zu halten den ganzen Tag, damit die abends ja bloß müde sind? Ich bin ja kein Vater, ich weiß das nicht.
Ja, also ich würde es aber auf jeden Fall so machen. das wäre auf jeden Fall meine Strategie.
Ich habe mal ein Bild für dich raus, so schicke ich dir jetzt mal. Machen wir sonst nie, aber ich fand es irgendwie so passend, weil ich habe direkt Gehirnkrämpfe gekriegt. Ich habe nämlich ein Foto gefunden von so einer Pritsche, von diesen komischen Holzdingern, wo man
ja genau schlafen muss. Ja, genau diese Dinger. Die hatten so komische Muster, ein bisschen anders aus, aber ja genau, die waren mit so einem Muster und nicht so flächig, wie du das hattest. Aber ja, also für mich war Mittagsschlaf nicht so dolle. Aber ich muss zugeben, dann später, also schon so in der Pubertät, also eher so mit 14, 15, 16, und ich bin von der Schule gekommen und dann sollte ich immer Hausaufgaben machen. So. Ich habe die tatsächlich nur simuliert. Ich habe dann immer so ganz viele Bücher und Hefter und so rausgeholt und die aufs Bett gelegt. Und dann bin ich aber, also ergonomisch, also absoluter Homburg, habe ich mich vor das Bett gekniet, habe eigentlich Fernsehen geguckt, heimlich. Irgendwann habe ich es auch geschafft, dass ich es nicht mehr heimlich gucken musste, sondern ich habe dann einfach gesagt, ja, ich kann mich dann besser konzentrieren und bin dann meistens dann eingeschlafen, also so kniend vor dem Bett, beziehungsweise dem Sofa. Das war also so ein Sofa, das man dann aufgemacht hat und daraus wurde dann ein Bett. Das heißt, ich habe eigentlich auf dem Sofa gepennt. Und das ist dann aber kein Mittagsschlaf, sondern es ist ja ein Nachmittagsschläfchen. Das erklärt aber vielleicht auch, warum ich dann abends natürlich erst recht Energie hatte und meine eigentlichen Hausaufgaben dann wirklich erst Mitternacht heimlich unter der Decke gemacht habe. Teilweise irgendwelche Aufsätze um 1 Uhr nachts geschrieben auf Englisch und versucht dann mir die einzuprägen. Und lustigerweise konnte ich mir das um 1 Uhr nachts besser einprägen als an einem Nachmittag.
Ah ja, da sehen wir uns ja ganz ähnlich. Hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Ich habe hier jahrelang, ich glaube, zwischen 13 und Abitur ja immer halb geschlafen. Also ich bin aus der Schule gekommen, habe geschlafen und bin erst um 2 oder 1 um 2 Uhr ins Bett gegangen, meistens nach Domian um 2 und habe dann nochmal bis 6 Uhr geschlafen. Und so ging eigentlich mein Leben voran. Ich liebe Mittagsschlaf. Ich kann 2 Stunden schlafen. Es gibt nichts Geileres, als im Atelier sich nachmittags eine Stunde hinzulegen. Ich bin danach auch fix und alle und groggy, aber mir macht das nichts aus. Ich habe dann gelernt, mitzuleben. Ich gehe da einfach nur zu schlafen durch den restlichen Tag. Ja.
Ja, gut, aber jetzt ist natürlich die große Frage: Stellst du dir einen Wecker?
Ja, immer. 90 Minuten. Meistens werde ich selber noch eine Stunde wach, das reicht, aber allerspätestens nach 90 Minuten muss ich aufstehen.
Na gut, also jetzt mal wissenschaftlich gesehen: Also holst du dich hier wirklich aus dem tiefsten REM-Schlaf?
Das kann sein.
Also eigentlich sagt man ja Maximum 20 Minuten und ich versuche diesen Trick, den man sagt, dass man zum Beispiel einen Espresso trinkt und sich dann hinlegt und dann sozusagen nach 20 Minuten spätestens wieder aufsteht, weil das steigert die Fitness wohl enorm.
Ich werde ja von Kaffee müde, mir bringt das gar nichts. Ich kann ja 3 Espresso trinken und danach ins Bett gehen für Stunden, das ist...
Da habe ich auch gelernt, Koffein kann in beide Richtungen tatsächlich wirken. Also es kann auch beim Einschlafen helfen.
Du sagst wissenschaftlich, ich glaube dir nicht. Ich glaube, das ist erfunden von der Industrie, damit wir mehr arbeiten. Ich glaube, irgendjemand hat behauptet, es wäre schlimm, lange zu schlafen mittags, damit wir uns schämen, nicht werktätig zu sein. Ich glaube, da kommt der alte Ossi aus uns wieder raus, der immer arbeits- und bauernstaatlich sein soll.
Nee, da finde ich ja eher einen anderen Punkt. Also erstens zeigt mir die Studie. Also zum einen kann man das auf jeden Fall nicht global äußern. Also wir haben es ja vor allen Dingen in sehr warmen Ländern ja, ne, mit der Siesta und so zu tun. Also wo ja dann so ein Schläfchen ja teilweise auch erlaubt ist und auch Pausen sind. Und ich finde viel schlimmer, obwohl es wahrscheinlich vielleicht sogar gut gemeint war. Es gibt immer mehr Unternehmen, die haben so Schlafräume, vor allen Dingen so Consulting-Firmen. Mhm. Aber da glaube ich, da ist es wirklich gar nicht der Zweck irgendwie, ah, jetzt geben wir den Leuten mal Raum, wo sie sich mal erholen können. Nee, damit die sozusagen noch länger arbeiten können am Ende. Das ist so meine Vermutung, weil Consulting-Firmen, vor allen Dingen die großen, also ich kenne die jetzt nicht als unheimlich menschenfreundliche Firmen. Ich sage das jetzt hier mal so offen.
Ich weiß nicht mal richtig, was Consulting ist. So, na, wer klingelt's bei mir? Wer weiß denn, dass wir hier sind? Das ist live, das ist ungeschnitten. So kennt man uns. Finde ich nochmal interessant, also abschließend zum Thema Mittagsschlaf. Weil das Wort habe ich nämlich deshalb auch mitgebracht, weil jetzt kam ja um den 3. Oktober rum wieder viel Reportage im Fernsehen, im Radio über DDR und das System. Dass das wirklich ja auch wieder ein Beispiel ist, wie man frühkindlich, aber alle gleich erzogen werden sollten. Also während heute jede Kindertagesstätte irgendwie so Konzepte hat, da gibt es ja hier in Köln ja auch ganz viel diese katholischen Kindergärten und die haben einen ganz anderen Ansatz und hier und dann Montessori und was weiß ich und da gibt es ja wahrscheinlich noch Waldorf und so und war das ja alles eins. Also ich glaube, jedes Kind in der DDR muss ja zur selben Zeit alle 1 Million Stück Mittagsschlaf machen.
Ja.
Also so zentralisiert gesteuert.
Jetzt muss man also vielleicht auch sagen, ja, wenn da irgendwie 30 Kinder oder so sind und du hast gar nicht die Leute, die die betreuen können, also vielleicht wäre auch ein zweiter Raum auch gegangen. Weiß ich nicht, ne? Also es ist jetzt wirklich sozusagen doktriniert. Vielleicht war auch wirklich damals auch noch die Idee, dass es gesünder einfach ist, wenn die Kinder schlafen können. Also vor allen Dingen noch in jüngeren Jahren, ne? Also im Kindergarten war das ja auf jeden Fall üblich, aber da habe ich es auch schon gehasst. So. Obwohl ich ja sonst, ich schlafe ja eigentlich gerne und sehr, sehr lange. Also ich bin ja jemand, der unheimlich gerne schläft. Und meine Mutter hat nämlich erzählt, dass im Kindergarten es eher der Fall war, dass ich manchmal einfach, weil mir die Kinder zu laut waren, ich in den Schlafsaal gegangen bin und mich dort schlafen gelegt habe. Also praktisch entgegen, also kein Mittagsschlaf, sondern einfach nur, wenn die meisten anderen am lautesten waren.
Das ist aber interessant. Euer Kindergarten war offensichtlich so groß, dass ihr einen Schlafsaal hattet. Meine große Erinnerung ist nämlich, dass wir das immer auf- und abbauen mussten, in dem Raum, wo wir eh waren. Also da gab es einen Schrank, da mussten wir die Betten rausholen, selber aufbauen. Ich weiß, dass ich mir als Kind immer schon gefragt habe, wer wäscht eigentlich diese Bettwäsche jemals? Ich habe diese Frage aber mir nie beantworten können, habe sie nicht getraut, nochmal mir zu stellen bis zum heutigen Tage. Ich glaube, da sind wir alle immunisiert worden. Es gab 20 Schutzimpfungen plus in diesem Bett zu schlafen. Meine Sorge ist ja, dass wieder kein pädagogischer Ansatz war, sondern ein disziplinierender Ansatz, dass es uns quasi vereinheitlichen sollte. Das wäre meine Sorge, wenn ich jetzt google, dass das dabei rauskommt.
Wobei man ja sagen muss, also die Pädagogik in der DDR hatte ja auch also was Staatliches. Das ist, also mit anderen Worten, das gehört ja untrennbar zusammen. Und zwar von Krippe über Kindergarten bis zur Schule. Inklusive sogar des Studiums und Betrieb und so weiter. Also ist eigentlich egal, ob du es googelst oder nicht. Das kann man jetzt, glaube ich, erstmal pauschal so sagen. Ja, ich glaube, dann haben wir alles Mittagsschlaf gesagt.
Okay. Na, wir müssen das machen wie die modernen Podcasts, diese Influencer. Wenn du auch was zum Thema Mittagsschlaf zu sagen hast und uns bereichern willst und deine Gedanken und Gefühle uns schreiben willst, dann geht es auf Spotify, auf Instagram oder einfach auf Podigy in den Kommentaren. Also, was ist so ein Call for Action? Mach mit und teile uns deine intimsten Geheimnisse. Wir freuen uns. Du weißt so ein bisschen, dass wir ein bisschen so Zugehörigkeitsgefühl schaffen.
Das ist richtig toll. Also vor allen Dingen, wie sich deine Stimme sofort auch verändert hat, als du versucht hast, als Influencer zu agieren.
So reden die doch immer. Die machen doch immer so und dann sagen die, hey, mach mit. Und das ist das Beste, was du tun kannst, diesen Podcast zu hören. Denn mach es genau wie 1 Million andere Leute auch und klick dich rein bei Ostkinder, deinem Info- und Entertainment-Podcast.
Ja, dann, glaube ich, bin ich bereit, endlich für das Thema.
Ich bin so froh. Du hast wieder ein Thema mitgebracht, weil ich setze noch aus, weil ich habe so viel Arbeit mit meiner Kunst und du warst so nett, die Themen so lange zu übernehmen. Aber ich bin fast fertig, weil ich glaube, nächstes Mal bringe ich wieder ein Thema mit. Ich habe mir eine Frage gestellt, zu der ich eine Antwort gefunden habe und jetzt muss ich noch ein bisschen zusammenbauen. Aber ich bin so aufgeregt.
Sehr schön.
Kann ich was erraten? Ich liebe ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, du rätst doch so gerne. Also was könnte es für ein Thema sein? Ich habe ja schon eine Andeutung gemacht, falls du dich erinnerst, dass es ein sommerliches Thema ist.
Ja, kein herbstliches, hast du gesagt.
Kein herbstliches.
Dann sind es Solaranlagen.
Schon zwei Tipps.
Solaranlagen.
Solaranlagen. Nein.
Der erste Solartrabi der DDR.
Nein, das ist...
Okay. Bin ich sehr weit weg? Hat es was mit Automobilen zu tun oder mit Sonne?
Du bist sehr weit weg.
Okay. Blumen? Ernte? Obst?
Nein.
Sommer? Ferien? Urlaub? Sonnenbrand? Sonnenmilch?
Nee, aber also Ferien, da könnte es schon mal so, könnte schon ein bisschen funktionieren.
Schlauchboote?
Nein. Ist kalt.
Dann weiß ich es nicht. Tipp?
Okay. Ich gebe einen Tipp und zwar ist es was aus dem Lebensmittelbereich.
Und Ferien, Eis. Schokoladeneis.
Sehr gut. Fast richtig.
Vanilleeis. Erdbeereis?
Nee.
Soft-Eis.
Soft-Eis. Das Thema ist Soft-Eis.
Ach, mein Lieblingsthema. Ich habe mich in meinem anderen Podcast so um Soft-Eis gestritten, dass ich endlich dir auch die Frage stellen kann. Alle Fragen zum Soft-Eis ganz am Ende.
Ja,
ich
gerne.
Ich habe eine ganz schlimme Soft-Eis-Frage.
Ja, dann...
Weißt du, ob ich mein letztes Soft-Eis gegessen habe?
Nein.
Vorgestern.
Ah.
Ich war nämlich noch in Thüringen und das letzte, was ich gemacht habe, bevor wir heimgefahren sind, habe mir ein großes Soft-Eis gekauft. In einer Waffel.
Mit einer Muschelwaffel oder was für eine Waffel?
Nee, die gibt es ja leider nicht mehr. Die gab es ja früher. Habe ich noch mal in Rostock aber gekriegt. Sondern so normal, wie man sie heute kennt. Aber nicht so spitz, sondern unten flach. Und die ist nämlich bei uns, erzähle ich kurz, wenn wir in Thüringen sind, muss ich mal ganz vorsichtig mein Softeis lecken. Weil mein Freund, jetzt ja Ehemann, wir haben ja geheiratet, habe ich erzählt, den Witz immer macht, dass wenn ich mein Softeis lecke und er fährt, auf die Bremse geht, dass ich mit dem ganzen Gesicht in dieses Softeis reingetunkt werde.
Das ist ja richtig gemein.
Und das hat er so oft gemacht, dass ich mir das verboten habe, unter Drohung von Scheidung, dass er das bitte unterlassen will. Da lacht er immer. Und ich habe
ja, ich lache auch.
Weil das ja auch so spitz und weich ist, weißt du? Das ist ja, das hat ja...
Ja, so. Das wird tatsächlich
das alles,
auch ein Thema.
Und meine Frage stelle ich dir am Ende.
Das wird tatsächlich ein Thema heute. Und weißt du, was witzig ist? In unserem Intro für den Podcast schreiben wir seit fast 4 Jahren, nee, warte mal, wir sind schon im 5. Jahr, ne? Mhm. Nee, seit über 4 Jahren oder fast 4 Jahren, also auf jeden Fall seit über 50 Folgen steht bei uns Softeis, Zero und Schulgarten.
Stimmt.
Aber über Softeis haben wir noch nie gesprochen.
Aber über Schulgarten?
Also nicht.
Und Zero?
Ja. Ja.
Ach,
und das auch relativ am Anfang. So, aber Softeis haben wir einfach weggelassen. Und das ist ja wirklich mal ein Thema, das mit damals zu tun hat und heute.
Ja.
Es ist ein richtig schönes, locker, leichtes Thema.
Warte, ich liebe Softeis.
Ich auch.
Unter einer Einschränkung. Aber das besprechen wir am Ende. Erzähl es mal. Vielleicht kommen wir ja schon drauf.
Ich finde gut, rein für die Dramaturgie, ne? Ich meine, also wir machen es wirklich wie die Influencer, so dass man dann was ankündigt und dann muss man eine Stunde zuhören, bis man die Lösung dann hat. Und vorspulen gildet nicht. Also ich liebe übrigens Softeis auch. Und ich kann mich tatsächlich an mein erstes Softeis nach der Wende erinnern. Mhm. Da sind nämlich meine Eltern und ich nach Kopenhagen gefahren. Und dort gab es Softeis und ich wollte natürlich ein Softeis haben. Es hat ganz anders geschmeckt, als ich es in Erinnerung hatte und das war ja noch nicht so lange her. Es war viel sahniger und cremiger und die Erklärung folgt auch gleich, warum das so ist. Und ich war so geil auf dieses Eis, dass ich es ohne Witz, ich habe 6 Softeis in Kopenhagen gegessen. Und das hat dazu geführt, dass ein Jahrzehnt lang meine Eltern immer wieder Kopenhagen und Softeis, diese Erfahrung, immer erzählt haben. Das heißt, auch schon Freunde und Bekannte, die konnten diese Geschichte gar nicht mehr hören oder ich auch nicht, weil ich so viel Softeis gegessen habe. Aber mir ist einfach nicht schlecht geworden davon. Ich wollte einfach dieses Softeis haben.
Es ist so lustig. Wir sind gleicher, als wir denken, Alex. Weil dieses Jahr, da wo ich meine kleine Feenwaldhütte habe, ist doch eine Frau, die ein Softeis verkauft hat, in so einem Auto. Und da gab es so eine Feier und da hat die ihre Softeismaschine angemacht und jeder konnte so viel Softeis essen, wie er wollte. Ich glaube, ich habe auch 4 oder 5 Stück geschafft.
Ja, geil. Und das Lustige ist, ich kann mich an mein letztes DDR-Softeis erinnern, wo ich das gegessen habe. Die DDR gab es dort schon gar nicht mehr so richtig. Also es war so in diesem, sagen wir mal, letzten Zustand. Und das gab es in der Nähe von Rostock bei Dietrichshagen, wo wir dann meistens immer zum Strand gegangen sind. Und dort gab es dann noch dieses DDR-Softeis und das war schon, also da ist ja alles pleite gegangen und das gab es ja alles schon gar nicht mehr und vor allen Dingen so DDR-Sachen. Und da gab es es noch aus so einem Wohnwagen oder nicht Wohnwagen heraus, aber so einem Foodtruck, wie man heute sagt. Und da wollte ich unbedingt noch einmal dieses Softeis essen. So. Ja, und also du siehst, ich glaube, einige, die hier uns zuhören, die können das sehr gut nachvollziehen. Und ich sagte ja, es hat auch was mit heute zu tun, denn es gibt tatsächlich auch so eine richtige Wiederkehr des DDR-Softeis, also eine richtige Renaissance. Und die Frage ist ja, warum? Und das habe ich versucht mal zu beantworten.
Ja, und die Firma nämlich von der Frau bei uns in Thüringen, die diesen Softeiswagen hat, die reparieren nämlich, also die rüsten alte Maschinen um. Das ist eins, ich weiß nicht viel über Software, aber ich weiß, dass sie so Maschinen neu machen, weil da muss auch ein anderes Gas oder Kühlmittel rein, irgendwas nicht mehr erlaubt. Das sind die rüsten die um auf moderne, genau.
Ja, geil. Weißt du, ich habe, bevor ich jetzt anfange, habe ich mir so gedacht, entschuldige mal, ist das jetzt schon also zu speziell? Softeis gab es ja auch in Westdeutschland, ne? Aber mir ist dann eingefallen, ich habe ja noch sozusagen eine zweite Seite, nämlich die sowjetische/ukrainische Seite. Und dort gibt es auch ein Eis, das ganz speziell für diese Gegend ist, nämlich das Plombier-Eis. Das kann man sogar in Supermärkten mittlerweile kaufen. Das ist eigentlich eine total pappige Waffel, die eigentlich schon fast so durch ist. Und dort ist richtig reingepresst so Vanilleeis. Mhm. Und das ist sozusagen so das typische Eis eigentlich der damaligen Sowjetunion. Ich habe manchmal, wenn ich recherchiere, gehe ich ja mal viel zu weit weg. Also so habe ich festgestellt, dass das Plombier-Eis 1937 schon erfunden worden ist, also noch unter Stalins Zeiten. Da kam also ein Typ, der hat in den USA gesehen, wie man Eis herstellt und hat das dann quasi in die Sowjetunion gebracht und dort das dann neu erfunden. Und das kann man heute auch bei Rewe und so auch immer noch finden. Und deswegen glaube ich, dass es wert ist, dieses Thema, auch wenn das jetzt kein Riesenthema ist, ne, keine große Wissenschaft, mal kurz darüber zu sprechen, weil wir ja ganz oft eben merken, ja doch, es gibt einen Unterschied zwischen Ost und West und dieser Ostunterschied ist sozusagen ist ein Geschmacksunterschied.
UDISSR. Wäre ein toller Markenname für Plombier.
Ja, weil man das auch so schön aussprechen kann.
UDI? Nee, woher weißt du denn, was heißt denn auf Russisch UDISSR?
SSSR.
Eis.
Aber was also
Eis
heißt CCCP geschrieben.
Ja, aber was heißt denn Eis auf Russisch?
Marozhne.
Und auf
also
Ukraine?
Gefrorenes quasi. Ja, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Ich habe noch nie ein ukrainisches Eis gegessen.
Egal. Das nächste Mal. Entschuldigung, ich lenke ab.
So. Also, die Frage, die sich ja beantwortet, warum ist das DDR-Softeis überhaupt anders als anderes Softeis? So, und da gibt es eigentlich zwei Komponenten. Welche
wir müssen drüber
sein?
Reden. Und zwar, das wollte ich ja wie die Influencer ganz am Ende machen, wir müssen es aber jetzt, weil du es permanent thematisierst, ich kann nicht länger warten. So. Mhm. Ich habe in meinem Audiophil-Podcast ist damals ein großer Streit ausgebrochen, welches Softeis man präferiert. Nicht als Ossi sagte, ich brauche das DDR-Softeis und die anderen sagten, weil ich kann das, ich im Kölner Zoo zum Beispiel, kaufe ich mir kein Softeis, weil dieses ganz sahnige Softeis haben, wo man als Add-on sogar das so in Schokolade getaucht kriegt. Und das hat für mich mit Softeis gar nichts zu tun. Und wir haben in diesem Podcast ewig drüber geredet, was eigentlich der Unterschied ist. Und der Hauptunterschied für mich zwischen DDR-Softeis und West-Softeis, ich nenne das jetzt mal polemisch so, ist die Sahnigkeit. Dieses DDR-Softeis, das ist nicht kristallin. Es soll nicht auskristallisieren, aber es hat ein ganz anderes Mundgefühl. Und zwar kein sahniges, sondern ein cremig, kristallinigeres, wässrigeres. So, und das ist natürlich meine Kindheitserinnerung, deshalb ist das für mich Softeis. Alles andere ist Eis. Wie siehst du das?
Also, naja, ich muss ja mir keine Meinung bilden, sondern ich habe ja hier
das
Wissenschaft angewandt.
Das ist mein
angewandt.
Starker Podcast. Dafür wurden wir ausgezeichnet.
Nee, ich kann es ja
einen
nicht
deutschen
begründen.
Eispreis für diese Folge.
Ich kann es ja begründen. Also, es gibt zwei Komponenten und du hast sie, also eine hast du auf jeden Fall genannt. Es ist nämlich die Rezeptur, die sich unterscheidet. So. Und darauf komme ich gleich, was denn die Rezeptur ist und warum die anders ist. Und das zweite ist, die Maschine unterscheidet sich von den Softeis-Maschinen. Und das beides zusammen macht sozusagen ein komplett anderes Softeis. Mhm. Ich finde schön, dass du es noch nicht recherchiert hast. Das heißt, ich kann jetzt alles auflösen.
Oh ja.
So. Also, ich fange mal mit der Maschine an, weil die, du hast ja selber gerade erwähnt, ne, die werden ja wieder repariert und also das ist ja ein Riesending. Die sind von 62 bis 1992 in der DDR hergestellt worden. Circa 30.000 sind hergestellt worden in der ganzen Zeit. Und das war das Kombinat Ilka Luft- und Kältetechnik Dresden. Aber jetzt kommt's, die Firma selber, die dieser Ice Freezer übrigens, so heißen die, hergestellt hat. Also sie war schon damals also ein englischer Name, ist in Niedersachswerfen in Thüringen bei VIB Kältetechnik hergestellt worden.
Ach, Niedersachswerfen kenne ich sogar.
Ja, also ist ja praktisch aus deiner Gegend da. So, und die waren so gut, dass die in den sozialistischen Ländern damit ein quasi Monopol hatten. Also so groß waren die. Und die hatten 1988 1000 Mitarbeiter. Also so, es war ein richtig großer Laden. Und diese Maschine, es gibt da so zwei Varianten, aber das war sozusagen der Ilka Ice Freezer. So hieß der.
Ja. Konntest angeblich, du recherchieren? Ja. An der Stelle schließt sich meine Frage direkt an. Wenn man doch früher im Schacht und so gearbeitet hat, hat man doch so Schnaps gekriegt und in Brauereien freiware Bier. Haben die in der Softeisfabrik die 1000 Leute auch alle so viel Softeis kriegen konnten, wie sie essen konnten?
Habe ich erstens nicht recherchiert und zweitens habe ich das nirgendwo in einer Chronologie gelesen. Also die Firma gibt es ja viel, viel länger. Also die gab es schon weit vor der DDR. Die haben im Grunde genommen auch so kleine Kühlschränke und alles so hergestellt. Aber ob die jetzt kostenlos Eis bekommen haben, ergibt auch nicht unbedingt so Sinn, weil die haben ja nur die Maschine gemacht. Aber du musst ja in die Maschine ja noch was reinmachen. Ne? Wobei, ja, das ist ja eigentlich ganz witzig. Vielleicht hat ja jemand dort gearbeitet und hört uns gerade zu. Dann kommentier es bei uns unter Spotify. Und die Firma hat auch ein bisschen Geld verdient. Dadurch, dass sie eben auch in die sozialistischen Länder exportiert hat, also 200 Millionen Mark, also DDR-Mark pro Jahr haben sie verdient. Und wie so oft hier erwähnt im Podcast, kurz nach der Wende hat man natürlich versucht, ne, also erstmal Treuhand, dann hat man versucht, irgendwie die Firma noch irgendwie zum Überleben zu bringen. Es gab da so ein paar Versuche, sind aber alle gescheitert. Im Grunde genommen ist die Firma dann 1992 aufgelöst worden oder liquidiert, wie es dann so schön heißt. Zu der Maschine, weil jetzt kommt ja, warum? Was ist jetzt an dieser Maschine so besonders? Also zum einen, die kann 32 Kilo Softeis pro Stunde herstellen. Das ist also nun mal schon mal so, also es kann ein paar Leute bedienen. Und es gibt keine Pumpe, also keine Luftpumpe. Und das macht einen riesen Unterschied aus, weil das Softeis, dieses Westsofteis, dort wird Luft reingemacht, damit es mehr, also damit es dadurch auch sozusagen ein anderes Mundgefühl hat, aber auch, um sozusagen es größer zu machen, als du eigentlich an Lebensmittel reinmachst. Also es war schon, es hat auch, ich sage jetzt mal, rein wirtschaftliche Gründe gehabt. Man wollte damit einfach mehr Geld verdienen. So, und diese Ilka-Maschine, die hat keine Luft reingepumpt. Das heißt, dass diese Softeis-Masse ist tatsächlich dichter. Also das DDR-Softeis ist sozusagen dichter in seiner Masse und dadurch wirkt das auch ein bisschen kompakter im Mund. Das erklärt nämlich so ein bisschen, was du meintest. Irgendwie ist es nicht so cremig wie bei so einem Sahne-Softeis, aber trotzdem fühlt es sich gar nicht so kristallin an. Also es ist jetzt nicht ein Wassereis. So. Und was die Maschine auch noch ausmachen, warum die heute tatsächlich auch noch sehr beliebt sind, die sind relativ einfach zu reparieren. Also du brauchst da jetzt nicht so wie heute auch bei Autos, ne, wo du dann teilweise einen ganzen Elektroniker noch dazu brauchst, neben irgendwie so einem Handwerker. Du kannst sie also relativ schnell aus- und zusammenbauen. Du brauchst natürlich die Ersatzteile, das ist halt immer das Komplizierte. Aber die Dinger waren halt eben sehr einfach und dafür auch sehr robust konstruiert. Und ich werde jetzt auch gleich ein kleines Stück aus dem Nordmagazin vom NDR vorspielen, wo auch ein bisschen was zu der Maschine gesagt wird. Also da hört man auch so ein bisschen raus, also dass da eine Liebhaberei über das Eis hinausgeht. Und aktuell bezahlst du so zwischen 3.000 und 15.000 Euro für so eine Maschine. Also die sind ja eigentlich richtig groß und laut. Ja, und das macht sozusagen erstmal die Maschine aus. Und ich finde, den kleinen Einspieler, den gönnen wir uns.
Alle 4 Sekunden eine Portion. Für Eisverkäuferin Ulrike Winterfeld internationale Spitze. Keine Softeismaschine, sagt sie, ist zuverlässiger. Auch wenn die Ilka, so die offizielle DDR-Typenbezeichnung, an heißen Tagen hin und wieder eine Pause braucht.
Dann hört man schon, wie die Kalorien schwer werden, wie, ne, und dann sofort ausmachen und einen Augenblick warten. Also dann machst du alles kaputt, in die Kalorien reißen und das riecht dann auch nach verbrannten Gummi.
Steinförde. Eiscafé und Werkstatt gehören zum Betrieb. Sie warten auf ihren Einsatz. Andere Ilkas werden repariert. Dass er mal 40 DDR-Eismaschinen besitzt, hätte Giorgio De Maas nicht geglaubt. Der Italiener erobert nach der Wende mit Kugeleis den Osten, verkauft auch in Neustrelitz.
Kugeleis.
Ich saß in der Kneipe und suchte da. Ich hab jemand einer gefragt, was mache ich? Ich mache immer Eis. Und da sagte man, hier in Neustrelitz ist der hohe Eisproduktion, die soll verschrottet werden. Fahr doch mal hin, vielleicht wäre das was für dich. Und dann bin ich hingefahren bei der HO und naja, nach 2 Stunden waren wir uns einig. Dann hat die HO mir diesen Betrieb für 500 Mark damals verkauft.
Inklusive Ersatzteillager, das ist wichtig. Passende Teile sind Goldstaub.
1969.
Die Dichtungsringe, ein Glücksfall.
War ein Kunde hier und sagte, er hat noch Teile. Und original verpackt. Aber ich wusste nicht, dass die von 69 sind.
Wie neu.
Und so sind etliche, die uns so Teile mal schicken oder verkaufen.
Gebaut wurden die Ilkas in Thüringen. Start war 1962. 30 Jahre später ist Schluss. Im Zuge der Wende schließt der Betrieb.
Hätten die mal eine Chance gehabt, die wären Weltmachtführer geworden. Weil bis heute, es gibt keine Maschine, die so einfach aufgebaut ist und mit so einer Leistung.
Bis zu 32 Kilo Grundmasse kann die Ilka pro Stunde verarbeiten. Besonders beliebt DDR-Soft-Vanille. Das Ostaroma mischen sie per Hand.
Die Gäste kann man nicht bescheißen, oder wie? Die sind ja aufgewachsen ohne Chemie, ohne Konservierungsstoffe und so weiter. Und wenn jetzt hier eine Veränderung ist, ich habe ja meine Omis hier, die merken das sofort. Weil das Kopf hat das gespeichert.
Kakao war im Osten ein farbloser Zusatzstoff. Schokofarbe braun gab Soßenbinder.
Ich habe das mal versucht nachzumachen. Ne? Die waren, ich sag ja, die DDR-Lebensmittelingenieure, das waren Künstler. Die hochachtungsvoll, was die hergestellt haben, was die konnten.
In Kleinquasso läuft die Ilka seit 2 Jahren auf Hochtouren. Dass es hier Eis nach Ostrezept gibt, hat sich umgesprochen.
Es kommen so langsam Erinnerungen auf, ne?
Den Schokoladengeschmack und auch den Vanillegeschmack, genauso wie früher.
Und damit eigentlich der Eischarakter aus meiner Kindheit damit mehr bedient.
Und so wie die Ilka auch heute wieder zuverlässig arbeitet, wird sie wohl noch viele Generationen geschmackvoll bedienen.
Was denkst du?
Eisimitat. Nee, ich finde es immer direkter dran gedacht, wie ein, was stimmt und nicht. Und dass man, ich muss wieder an so ein Gespräch mit unserem Historiker denken, wenn so Originalleute zu Wort kommen. Man weiß also dieses, schmeckt das wirklich wie früher oder denke ich nur, dass das wie früher schmeckt? Weil ich mir einbilde, früher hat es so geschmeckt wie jetzt. Und war es wirklich dunkel oder war es das gar? Also es ist alles so, ich glaube auch wie mit so Hallorenkugeln oder so oder was weiß ich, nur Dossi. So man hat so ein Gefühl, wie es schmeckt und geschmeckt hat. Aber ob das wirklich die echte Erinnerung ist, weiß auch kein Mensch. Außer man würde jetzt noch einen Sack von dieser Eismische finden. Das wäre, glaube ich, die einzige Chance, die man hätte.
Da habe ich eine Antwort drauf. Mhm. Bevor ich aber starte, gehe ich mal auf die Rezeptur auch ein. Mhm. Was aber vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es lohnt sich wirklich, das Video auch mal zu sehen, weil ihr konntet das natürlich jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen. Aber die Leute in diesem Video sind alle mit so Dederon, also diesen Nylon-Kittelschürzen rumgelaufen. Ja. Also die Männer. Und das sieht einfach total witzig aus. Also die haben, glaube ich, die haben das Ding wirklich gelebt. Also das kann man sagen. Also nicht nur die Maschinen, sondern auch dieses Küchenfeeling, das sie da haben wollten. Ja, also jetzt kommen wir zur Rezeptur. Das ist ja, wie ich sagte, der zweite Faktor, warum dieses Softeis anders ist. Und der Punkt ist, es ist ein Softeis-Pulver, das vermengt, also es wird vermischt mit Wasser. Mhm. Daran merkt man schon. Aber es ist sehr wohl was mit Milch drin, aber es ist sozusagen keine frische Milch und auch keine Sahne. Das hast du ja schon festgestellt. Das heißt also, die Fettigkeit ist eine ganz, ganz andere. Sondern in diesem Pulver ist sozusagen auch Milchpulver drin. Mhm. Ja, also so getrocknete Milch.
Und da also kommt schon jetzt auch für Babys geeignet.
Sozusagen, ja. Und was jetzt schon mal dagegen spricht, dass heute das Softeis so schmeckt wie damals, mhm, ist, dass man sozusagen die Trocknung von Milch heute gar nicht mehr so macht wie früher. Mhm. Also das heißt, da sind schon diese ganzen Produktionen dieser Pulver hat sich komplett verändert. Also man kann das gar nicht mehr so eins zu eins so machen. Und er hatte ja so angesprochen, ja, also es gibt da keine Konservierungsstoffe und Aromen. Da hat er im größten Teil tatsächlich recht. Also es war sehr, sehr wenig drin. Also es war eigentlich nur sozusagen da waren, glaube ich, nur so 2-3 Zutaten und das war's. So. Und was auch noch hinzukommt, ist, durch diese Rezeptur verändert sich die Temperatur des Eises. Es ist nämlich in dem Sinne ein wärmeres Eis. Es hat nämlich so im Schnitt nur minus 6 Grad Celsius, während ein anderes Eis eher so bei minus 18 Grad Celsius ist, wegen der anderen Zusammensetzung.
Mhm. Also gerade so befroren. Aha, ja. Weiß ich gar nicht. Ach, so, deshalb kann man das auch so gut abbeißen und essen, weil es nicht so eiskalt ist.
Ja.
Habe ich noch nie gedacht immer.
Und ironischerweise verstehe ich jetzt auch, warum es häufig so mit Frozen Joghurt gerne zusammenverkauft wird, weil eigentlich Frozen Joghurt so eine ähnliche Richtung auch geht. Ne? Also andere Temperatur, andere Konsistenz, ein bisschen einfacher zu essen. Ja, und diese Pulver, da wird es nochmal interessanter, weil es gab in der DDR nämlich zwei Firmen, die dieses Pulver hergestellt haben. Das spricht, also das ist schon der zweite Punkt, was dagegen spricht, dass man also ein DDR-Softeis-Erinnerung hat. Denn man kann also sozusagen sowohl das eine Pulver gehabt haben, als auch das andere. Also die haben auch unterschiedlich geschmeckt. Mhm. Und das eine ist von Komet. Vielleicht sagt hier sogar der Firmenname was. Einige kennen das vielleicht auch. Und Komet hat, die kommen aus Sachsen, aus Großpostwürz. Und die haben schon in den 60ern dieses Softeis-Pulver entwickelt, aber für zu Hause. Also, dass man zu Hause sich Softeis machen konnte. Und das ist dann erst kurze Zeit später von einem Ehepaar von Gerd Pöhle und Regina Pöhle erfunden worden. Und dann ist es sozusagen industriell genutzt worden. Mhm. Und die sind damit super erfolgreich gewesen. Also, die haben Komet sogar Nudeln hergestellt. Und die mussten die irgendwann in den 80er, haben die Nudelproduktion eingestellt, damit die noch mehr Softeispulver unter anderem herstellen konnten. Also so wichtig war das. Und die zweite Firma, die es gab, die hieß Anona. Und die kommen auch aus Sachsen, nämlich in Kolditz. Und die haben ein bisschen später begonnen. Und die haben im Grunde genommen auch also ähnliche Geschmackssorten gehabt. Also da gab es ja gar nicht so viele. Es gab ja sozusagen Schoko-Vanille und Erdbeer-Vanille. Angeblich auch Maracuja. Aber wahrscheinlich habe ich es damals bestimmt nicht essen wollen, deswegen kann ich mich null daran erinnern, dass es auch Maracuja gab. Und wenn, dann ist es, und ich bin mir ganz sicher, dass das kein natürliches Maracuja war. Nicht Maracuja, entschuldige. Waldmeister. Waldmeister, nicht Maracuja.
Ja. Waldmeisterschaft hätte ich verweigert als Kind.
Ja, aber es gab ja so eine, auch so eine Waldmeisterbrause irgendwie in der DDR. Und das, also, ja. Auf jeden Fall, jetzt kommt was, eine schöne Geschichte. Normalerweise erzählen wir ja, dass nach der Wende dann die Firmen alle eingestellt sind. Beide Firmen existieren aber noch. Und sind beide sehr erfolgreich. Komet ist schon 1991 reprivatisiert worden. Also die Pöhles haben im Grunde genommen dann ein Familienunternehmen damit dann aufgemacht. So dass es also Komet heute noch gibt. Aber es ging denen echt dreckig, weil nach der Wende wollte eigentlich keiner DDR-Produkte kaufen. Mhm. Also wenn man sozusagen irgendwie Pulverchen haben wollte, also im Privaten, dann hat man halt Dr. Oetker oder Ruf oder so gekauft. Und da haben die echt drunter gelitten. Und dann ist aber eine Firma irgendwie pleite gegangen oder sollte eingestellt werden, die für Eierpfannkuchen so Pulver hergestellt hat. Und das war die Rettung für Komet. Und jetzt ist Komet wieder groß im Geschäft. Und die verkaufen sozusagen auch weiterhin Softeispulver. Also womit man, also die klassische Variante. Jetzt gibt es natürlich viel mehr Sorten, ne, aber die haben sozusagen auch davon profitiert, dass wieder DDR Softeis sozusagen so ein Retro-Ding bekommen hat. Und Anona hat überlebt, weil die haben dann angefangen, ab 94 so Sportlernahrung herzustellen. Also weißt du, es gibt ja so diese Pülverchen, die man so für Sportler verkauft. Und das ist sozusagen deren Geschäft. Aber die sind auch wieder in Softeis-Pulverproduktion gegangen, Icefix. Und die haben auch sozusagen so eine Classic-Variante, eben um diesen ganzen, also für DDR-Softeis sozusagen auch was zu verkaufen. Aber die sagen eben auch, dass das sozusagen die Rezepturen ähneln dem, was in der DDR war, aber es sind halt einfach andere Rohstoffe, andere Produktion und deswegen sind die nicht identisch mit dem, wie es in den 70ern und dann 80ern war. Und jetzt kommt nochmal ein interessanter Fakt. Ich habe ja jetzt ganz oft DDR-Softeis gesagt. Es ist aber kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann eigentlich DDR-Softeis raufschreiben und es kann was vollkommen anderes dann sein. Also sie versuchen natürlich schon ein bisschen so, wie man das jetzt gehört hat in dem Beitrag, so ein bisschen diese Erinnerung zu wecken und sich nah an diesen Rezepturen zu bewegen und so. Aber im Grunde genommen, ja, kann jeder machen, was er will. Und was ich auch gelernt habe, ist, es gab sehr wohl in der DDR auch Leute, die auch manchmal Milch oder Sahne noch beigemengt haben. Das heißt, es gab gar nicht die DDR-Softeis-Rezeptur, sondern dieses Pulver war natürlich die Grundlage von diesen zwei Firmen, aber jeder konnte dann entsprechend auch das Softeis anpassen. So kann es also eben sein, dass du in Rostock schon allein vielleicht 5 unterschiedliche Softeise möglicherweise gegessen hast. Das um, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden traurig gemacht habe.
Ja, auch wieder die alte Geschichte natürlich mit dieser Ostverklärung. Ne? Das hat mir oft schon dieses, wie weit klammert man als Politisches aus mit diesen Lebensmitteln, wo dann gerne auch mal die DDR-Fahne noch drauf ist oder zwei Jungpioniere, die Eise essen.
Und es gibt genau zu diesem Thema eine kleine Geschichte, so ein paar Funfacts, die ich noch am Ende habe. Die Eastside Gallery, die sagt dir vielleicht was, ist im Prinzip, also in Berlin, dort, wo sozusagen die Mauer stand. Und da hat 2015 das erste Mal so jemand Softeis-Bude aufgemacht. Und die haben dann sich noch so aller Jungpioniere noch verkleidet. Also sehr das Ganze auf so DDR-Ostalgie auch richtig hingemacht. Und das wurde massiv kritisiert. Also das hat zu einem ganzen Artikel im Tagesspiegel geführt, weil nämlich einer von der Gedenkstätte in Hohenschönhausen, also dieses ehemalige Stasi-Gefängnis, die haben halt eben gesagt, dass das, also die finden das schrecklich, dass man dort irgendwie jetzt so aus der Diktatur im Grunde genommen so Sachen da trägt und die auch noch damit auch im Prinzip verklärt. Und es gab auch Kritik von demjenigen, der das DDR-Museum leitet, der witzigerweise am Anfang selber diese Kritik bekommen hat. Also dass das DDR-Museum auch irgendwie gar nicht wie ein Museum war, sondern auch nur eine Ostalgieverklärung ist. Und man merkt in dieser Zeit, ich glaube, das ist auch kein Zufall, begann auch eine kritischere Auseinandersetzung, glaube ich, mit der Ostalgie, weil sie immer mehr aufkam. Denn es gab auch noch so ein Hostel, vielleicht kennst du das noch, in der Nähe vom Ostbahnhof.
Ja, da wollte ich mal Fotos drin machen, aber das hat so kurz gegeben. Ich glaube, es ist direkt wieder pleite gegangen oder so, ne? Es hat nicht irgendwie.
Es hat ein bisschen existiert und ich war sogar dort in einem Zimmer drin, ne, weil Berlin war so ausgebucht, dass
wir uns. Das hast du schon mal erzählt. Ja, hast du nicht deine Mutter damals noch ein Foto gemacht?
Genau.
Ja, das hast du ja schon mal erzählt.
Ja, ja. So, und auch in diesem Artikel wird natürlich das das dann auch kritisiert. Und ungefähr in der Zeit begann das überhaupt mit diesen ganzen DDR-Softeis. Und eine der ersten Läden, die wirklich das aufgemacht haben und das wieder hochgezogen haben, war in Rostock. Also die, mittlerweile haben die dort ganz viele Filialen. Und jetzt gibt es sozusagen eine ganze Welle an DDR-Softeis-Buden, also vom Süden bis Norden. Und auch im Westen beginnen so erste auch DDR-Softeis-Buden dann aufzumachen. Also das ist schon, also da ist auch eine richtige Retro-Welle, die da irgendwie eingesetzt hat. Und vielleicht noch ganz zum Schluss ein paar Funfacts über Eis in Deutschland. Ich habe leider keinen Unterschied feststellen oder recherchieren können, ob Ost- und Westdeutsche mehr oder weniger Eis im Vergleich essen. Aber der Pro-Kopf-Verbrauch, der ist so bei im Jahr so ungefähr bei 8 Liter Speiseeis. Und 1,5 Liter sind dann meistens außerhalb. Das heißt also, wir essen relativ viel Eis zu Hause. Das kann man mal so festhalten. Was mich total überrascht hat, Deutschland ist in der EU Spitzenreiter, was die Produktion von Eis angeht. Und wir sind auch noch diejenigen, die pro Kilo das billigste Eis herstellen in der ganzen gesamten EU. Und anscheinend essen wir davon auch relativ viel, denn wir sind nicht der größte Exporteur von Eis in der EU, sondern das ist dann wiederum Frankreich mit relativ großen Abstand.
In der ganzen EU? Das hätte ich nicht gedacht. Weil ich dachte, wärmere Länder mehr Eis verzehren.
Nee. Und das ist übrigens auch kleiner Funfact am Rande. Die Skandinavier essen mehr Eis als wir Deutschen. Also wir sind eher so unteren Mittelfeld, was Eiskonsum angeht. Und mit großem Abstand ist Polen. Also die lieben Eis. Und dazu könnte man glatt eine eigene Podcast-Folge machen, aber so in der Recherche ist natürlich auch so ein bisschen so aufgekommen, wie die sozialistischen Länder, wie waren so deren Eistraditionen? Und Polen war zum Beispiel eins der wenigen Länder im Sozialismus, die auch so eher italienische Rezepturen mit sozusagen mit eingenommen haben. Also es ist schon ganz, ganz spannend. Also Eis ist wirklich, also es ist ein Ausdruck von sehr vielen Kulturen, das merkt man auf jeden Fall. Und übrigens, in Italien wird gar nicht so viel Eis gegessen, was eigentlich noch viel witziger ist. Das ist wahrscheinlich wie mit Uso. Die Deutschland trinkt ja wahnsinnig viel Uso. Wir trinken mehr Uso als die Griechen. Ja. Und ganz süßer, kleiner Funfact noch ganz zum Schluss. Es gibt ein mitteldeutsches Speiseeismuseum in Heichelheim in Thüringen. Ich weiß nicht, Heichelheim. Kennst du Heichelheim? Kennst du das?
Heichelheim, aber deswegen kenne ich Heichelheim. Warte, ich kenne Heichelheim, woher? Ah, Heichelheim, das sagt mir was, aber ich weiß nicht warum.
Also auf jeden Fall.
Doch, Heichelheim, da kommen Kartoffelmasse, Heichelheimer Kartoffel. Also was bei uns hier Hänglein ist, da kannst du so Heichelheimer Thüringer Kloßmasse kaufen.
So. Ja, so, jetzt kommt's nämlich. Das Museum ist gar nicht alleine, sondern das ist eigentlich nur ein Raum in einem größeren Museum.
Heichelheim. Jetzt weiß ich, da hat nämlich, ich habe mal einen Mann getroffen auf der Anuga in Köln. In Erfurt, auf der Essensmesse, die anhängig war zu der Olympiade der Köche 2014. Und da war ein Mann und ich sage, was machen Sie denn da? Und er hat gesagt, wortwörtlich, ich habe die Kloßpommes erfunden. Ich verkaufe jetzt tiefgefrorene Kloßpommes. So, da konnte man die da probieren. Und es gibt tatsächlich, die sind tatsächlich auf den Markt gekommen, Thüringer Kloßpommes. Die machst du genau wie Pommes, aber es ist aus Kloßmasse. Mhm. Und es gibt nichts Besseres.
Ja.
So, Thüringer Kloßpommes.
Dieses Museum heißt nämlich Thüringer Kloßwelt.
So, siehst du? Und jetzt zeige ich, habe ich, doch warte, ich zeige dir was. Moment, ich gebe ihn sofort weg. Ich komme wieder. So, ich muss das nämlich zeigen. Du glaubst nämlich nicht, an meinem Atelier, meine Toiletten liegen ja separat, falls das jemand interessiert, habe ich einen Schlüsselanhänger, dem ich den Mann abgekauft habe von der Heichelheimer Kloßpommes, der die erfunden hat. So, und mein Schlüssel kommt nämlich aus dem Kloßmuseum und das ist nämlich das offizielle Maskottchen, habe ich bei mir in Köln hängen an meinem Schlüsselbund und das ist Klaus der Kloß.
Also das muss in die Shownotes.
Und weißt du, wie das offizielle Motto von Heichelheimer Kloßpommes ist?
Oh, warte, lass mich raten. Alles klar wie Kloßbrühe. Nein.
Ohne Kloß nichts los.
Ach, das wäre das Zweite, worauf ich gekommen wäre. Oh, das ist ja viel naheliegender.
Klaus der Kloß hat sogar eine Facebook-Seite. Wer Klaus dem Kloß folgen wir auf Facebook. Lohnt sich nicht.
Ich finde es so toll, wenn Bernd das Brot und die sich treffen würden. Eine Collab. Das heißt, da kommt auch noch Rotkohl dazu. Naja, auf jeden Fall, so, jetzt genug.
Ja, ach, guck mal, das verbinde ich mir. Also, ich habe es, also, dass ein Softeis zum Klaus den Kloß bringt, ist ja wohl das Beste auf der Welt.
Ich finde auch, also ich finde, jetzt sollte ein Sponsoring durch die Thüringer Kloßwelt in dieser Folge erfolgen. Deswegen heißt es Fun Fact, weil man dann doch einmal lacht. Haha. Und damit ist mein Thema von meiner Seite abgeschlossen. Aber du hast ja noch eine Frage. Oder hatte sie sich
das
schon erledigt?
Das ist die Frage mit dem, ich will mal noch wissen, wie stehst du zu Dänemarks Sahne-Soft-Eis? Von dem du ja auch 6 Stück gegessen hast. Wenn du dich entscheiden müsstest heute, du hast 2 Softeismaschinen, welche würdest du nehmen?
Ich würde mich für das DDR-Softeis tatsächlich entscheiden. Aber es gibt eine Sache, die du hast und die ich total liebe.
Mit der Schokolade.
Diese Erdbeergeschichte. Ich mag die rote Soße, weil das erinnert mich so an Bum-Bum-Eis. Mhm. Ist ja nur ein bisschen dünner. Und wenn man dann dieser Knack, der entsteht, also weil diese Soße sich hier sofort abkühlt und härter wird, das finde ich total geil. Ich brauche dieses Softeis dann gar nicht mehr. Mir geht es eigentlich nur um die Soße da drauf.
Ich schenke dir 1 Liter Erdbeersoße zum Geburtstag.
Ja, aber es muss man ja irgendwo trotzdem mehr drauf machen. Also, so.
Und was ich mich frage, warum? Ich habe das einmal noch, da gab es das TK allerdings in Warnemünde gegessen. Ganz, ist auch schon wieder 10 Jahre her fast. Da gab es diese Muscheln. Warum macht denn keine mehr diese Muschelwaffel?
Doch, die werden wieder gemacht.
Ja.
Also es gibt schon welche, die das irgendwie so nachahmen. Und es gibt ja, also in der Recherche, aber ich konnte mich ja gar nicht mehr richtig dran erinnern. Deswegen habe ich das hier gar nicht mehr so richtig erwähnt. Aber also diese Muschel soll wohl ein Standard gewesen sein. Und das andere war, dass es noch dazu Löffel gab. Und auf den Löffeln standen dann so Vornamen drauf. So unterschiedliche Vornamen.
Stimmt, so Plastelöffel, ne?
Plastelöffel.
Ja, genau. Da erinnere ich mich dran. Okay, ja. Ich habe auch noch 2 Erinnerungen, weil wir werden dafür gelobt, dass wir Leute 30, 40 Jahre alte Erinnerungen in den Kopf pflanzen, an dieselben Geschichte haben. Erinnerung 1 an Softeis ist, es war durchaus üblich, in diesen Softeisbuden, die es früher gab, zumindest bei uns, eine Thermoskanne. Es gab so extra so Eisthermoskannen und da hat man Softeis abgefüllt und mit nach Hause genommen.
Ja, das sind Eisbomben.
Ach.
Und ich habe einen Artikel gefunden, im Nordkurier, also auch MacPom, und da hat einer von so einem Eisladen gesprochen, hat gesagt, dass die Leute immer noch diese Eisbomben haben und in diesen Laden kommen und sich Eis holen. Das heißt also, die Dinger halten immer noch und die Leute also holen sich quasi auch diese Zeit wieder zurück.
Toll. Und meine 2. Erinnerung ist, dass irgendwie ich meine, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, als wir kurz vom Kindergarten rausgekommen sind oder in der Grundschule, es gab auch was zu feiern, hat unsere Kindergärtnerin oder Klassenlehrerin alle auf ein Softeis eingeladen, am Softeis stand. Da hat die ganze Kleingeld mitgehabt und jeder konnte genau ein Softeis kriegen. Und da musste man sich ja anstellen und warten, bis man eins kriegt. Das erinnere ich mich auch noch. Und das war es, was ich zu Softeis zu sagen habe.
Ja, wunderbar. So, ich kann dir am Gesicht ansehen, dass du sommerliche Gefühle entwickelst.
Ich hätte voll Bock auf ein Softeis jetzt.
Ja, ich auch jetzt. Ich esse ja sonst gar nicht so viel Eis, aber letztens habe ich irgendwie für mich auch wieder so Eis am Stiel entdeckt und habe das dann in die Tiefkühltruhe gelegt und hatte ganz vergessen, dass ich überhaupt Eis gekauft habe. Und dann habe ich so die Tiefkühltruhe aufgemacht und auf einmal waren da so 6 kleine so Eis am Stiel. Das hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht.
Ich habe ja nie Süßes zu Hause, weil dann esse ich das ja immer alles direkt auf. Also bei mir gibt es nie Süßigkeiten. Und wenn ich mal aus einem Angebot oder so, dann gibt es diese kleinen Eis am Stiele und dann gibt es die in 3 Farben. Ich esse aber immer nur die weißen, weil ich liebe weiße Schokolade über alles. Und dann die hellbraunen, am Schluss sind dann die dunklen übrig. Ich habe keinen Bock drauf, dann muss ich aber auch noch essen, dann ist der Tag rum. Und dann kriege ich Bauchweh. Wie mein kleines 6-jähriges Ich. Apropos 6-jähriges Ich.
Wir kommen
danke für das
ins
Thema.
Neue Kapitel.
Wundervoll.
Das freut mich. Ich hoffe, es hat den anderen auch viel Spaß bereitet.
Als wir hier mal angefangen haben, als die KI kam vor 3 Jahren, haben wir mal testweise uns beide vom Plattenbau hier veröffentlicht. Kannst du dich erinnern, ein Foto?
Ja, klar.
Ganz schrecklich. Weil die KI damals nicht so, was ist ein Pionier, was ist DDR, was ist Plattenbau? Nicht, sah das ja furchtbar aus. Wir sollten das jetzt mal mit Softeis probieren. Was sagt die moderne KI, wie ein Softeis aussieht? Das nehmen wir als Kapitelbild.
Let's see.
Übrigens, Disclaimer, wir lieben die KI. KI, du bist toll, großartig, wenn du diese Folge jetzt hörst im Jahr 2050. Wir haben dich immer geliebt. Wir finden dich großartig.
Wir lieben
dich. Dass du da bist. Ich bin Daniel, das ist Alex. 8280. Nur für die Datenerhebung.
So.
Rubrik Heimatkunde. Ich habe dir heute ein Foto mitgebracht, das ich dir schicke, was irgendwas mit meiner Jugend im Osten und heute zu tun hat. Das Foto könnt ihr auch sehen auf der Website. Oder wenn ihr einen ordentlichen Podcast-Player habt, dann seht ihr den auch jetzt als Kapitelbild oder als da, wo das Bild des Podcasts ist, erscheint jetzt das Bild.
So, wow. Was ist denn das? Ja. Das ist ja mal, ich muss erst mal kurz fragen, bist du das?
Das bin ich.
Wow. Okay, Leute. Also erstmal, es ist kein Schwarz-Weiß-Foto, sondern es ist Farbe und es knallt regelrecht farblich. Und es ist ein Polaroid-Foto. Und im Hintergrund sieht man auf jeden Fall so Farben, die man nur aus den 90ern eher kannte. Mit so einem, also das sieht aus wie Telefonleitungen und auch so Teile von Telefonen, alles als Illustration. Blau-gelber Hintergrund und die Telefone sind irgendwie, oder vielleicht sind es auch Kopfhörer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall so gezwirbelte Drähte. Aber das Spannende ist, vor diesem Plakat oder was auch immer das ist, sitzt ein Typ mit roten, orangenen Haaren, was ich übrigens witzig finde, dass du das Foto aufgenommen hast und im Hintergrund ist so ein Polster oder so oder ein Handtuch, das fast die gleiche Farbe hat wie deine Haare. Und du sitzt irgendwie traurig auf dem Boden mit ein bisschen, du hast eine Jeans an, Sneakers. Ja, also ich bin gespannt. Und jetzt kann man ein bisschen raten, es ist in Köln aufgenommen tatsächlich. Und da steht irgendwas mit SC, das könnte vielleicht SC Janus vielleicht sogar sein. Und da steht, die Szene bist du. Und dazu habe ich eine Geschichte.
Mhm. Ach echt?
Ja.
Okay.
Ich bin gespannt, was ist die Geschichte dazu?
Die Szene bist du war die erste Kampagne der EZ, die ich mit betreut habe damals. Da war ich nämlich Zivi. Da bin ich gerade in Köln angekommen. So, und so sah ich aus 2000, 2001. Und ich habe das Foto mitgebracht, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gibt es aktuell auf ZDF Neo diese Kurzserie Chabos, die spielt 2005, 2006. Und ich sehe so typisch Anfang 2000er aus, mit dieser Skaterhose, den rot gefärbten Haaren, den Skater-Sneakers. Ich finde, ich sehe so aus wie die 2000er einfach auf diesem Foto, dass ich es mitbringen musste. Und habe es vor allem mitgebracht, weil wir erzählen unserer Jugend im Osten, was sie uns gemacht hat. Und für mich ist das so der Punkt, wo, glaube ich, diese Jugend im Osten vorbei war. Frisch in Köln. Das ist übrigens eine Fotostellwand. Es gab da eine Kampagne mit Ned Cologne zusammen. Die haben als Sponsor aufgetreten, sind auf Partys gezogen, ein bisschen Prävention gemacht. Und da gab es noch die alten Leute erzählen. Da haben die quasi Sofortbilder gesponsert, eine Kamera. Wir haben von den Leuten Sofortbilder gemacht auf den Partys. Mhm. Was der letzte Schrei war, das war total cool, weil Sofortbild eigentlich tot war. Anfang der Jahr 2000 war wieder geil, weil man hat ja keine Fotos, wenn man auf Partys ging. Das gab es, existierte einfach nicht als Phänomen. Ne? Dass man selber ein Foto von sich hatte. Und da ist dieses Foto entstanden. Aus Spaß, ich bin jetzt nicht wirklich traurig, sondern ich meine, ich setze mich einfach in den Tuso, als wäre nichts los. Und weit ist um mich rum, glaube ich, richtig große Party. Das wollte ich. Dieses Foto habe ich wiedergefunden. Und das ist das Ende meiner Ostjugend und Beginn meiner Westerwachsenen. Seins.
Nicht schlecht.
Und ich hatte zu der Zeit so komische Haare, weil ich die so oft blondiert und rot gefärbt habe, dass im Prinzip, wenn kein Haargel drin war, was ja auch sehr typisch Anfang der 2000er war, ich sah aus wie ein Wattebausch, ein Laufender.
Aber irgendwie sieht es aber auch sehr süß aus, muss ich sagen.
Ja.
Also ich finde, es passt ganz gut. Ja, vielleicht zum Abschluss noch die kleine Geschichte, die wird dir aber, glaube ich, nicht so gefallen. Ich habe ja eine Zeit lang für eine Zeitschrift geschrieben und mein erster Artikel begann damit, dass ich dem Chefredakteur gesagt habe, dass ich die Kampagne Die Szene bist du scheiße finde. Weil ich damals gesagt habe, ich möchte überhaupt gar keine Szene sein und ich möchte nicht Teil der Szene sein. Das war sozusagen so das Argument. Und der Aufhänger für diesen Meinungsbeitrag, den ich dort geschrieben habe, über zwei Seiten, war eben diese Kampagne. Also im Grunde genommen ist veröffentlicht worden, ja.
Hast du ihn noch?
So. Habe ich bestimmt noch. Aber er wird hier nicht veröffentlicht. Aber ich muss sagen, ich bin damals sowieso ein bisschen kontra gewesen. Ich hatte damals auch einen Meinungsbeitrag zum Thema Christopher Street Day geschrieben, wo ich heute meine Meinung ein bisschen anders schon habe. Also es hat sich über die Zeit verändert. Hab dort aber eben auch kritisiert, also dass sozusagen das Politische aus den CSDs irgendwie mehr und mehr entfallen ist und es mir zu so einer Party wurde. Und da habe ich tatsächlich auch noch Briefe bekommen. von Verbänden, wie was ich mir denn erlauben würde und wie ignorant ich gegenüber den Kämpfern der Vergangenheit war.
So. Sehr gut. Immer schön. Ja. Für Leserbriefe sorgen. Apropos Leserbriefe, wir würden uns auch freuen. Egal. Ja, das ist toll, am Erwachsen werden. Welche Sache, das ist das die Konklusion dieses Fotos und deiner Geschichte dazu, dass man ja weniger auf sich selbst projiziert ist. Siehst du ja in unserem Podcast auch. Also während wir, als wir noch 20 waren, gesagt haben, ich mag kein Party-CSD, deshalb soll ihn keiner haben. Ist man heute. Oder ich will nicht Teil einer Szene sein, deshalb finde ich das blöd, dass man sagt, es gibt eine Szene, auch wenn ich nicht Teil sein will. Da würden wir heute ja, glaube ich, anders drüber reden. Und das finde ich schön. Ja, und ansonsten, ich hätte wunderbar in Chabos mitspielen sollen in dieser Serie. Guck doch mal, wie ich aussah. Original 2001.
Aber es ist schon erstaunlich, dass die Farben auch so noch frisch sind. Ne? War wahrscheinlich irgendwo irgendwie in der Schublade oder im Hefter oder so. Ne?
Ja, ja, genau. Also ich habe so ein abgehäftetes Fotoalbum. Bei übrigens, Polaroids, in so einer Feuer habe ich mir bei Amazon mal geholt, so eine feuerfeste. Es gibt so aus PV, also was 22 Minuten 8000 Grad aushält. Also falls man die Wohnung brennt, sind alle meine wichtigen Sachen in so einem feuerfesten Box.
Ja, ist eigentlich clever. Oder alles digitalisieren. Ne? Das ist dann, und dann Backups davon.
Ja, unterschiedliche, aber es gibt ja so Sachen, die würde man nicht digitalisieren. Es gibt ja, wir haben ja von früher so viele Fotos vom 36er Film mit Negativen, die eigentlich richtig scheiße sind. Und nichts ist drauf. Aber trotzdem, wenn man sie anguckt, denkt man sich, ah ja, man erinnert sich teilweise noch, dass man ein schlechtes Foto gemacht hat. Und das mit Digitalisierung funktioniert das, glaube ich, nicht. Man würde ganz viel aussortieren. Also gerade, ich halte es ja immer, sage ich schon, wie Max Gold, ne, der immer sagt, Max Gold hat ja mal so ungefähr geschrieben, ich kriege es mir genau zusammen, dass wenn man sich alte Fotos anguckt, man immer die Landschaft mit, also man muss, wenn man Fotos macht, immer Raum reinnehmen, weil das Einzige, was einen 20 Jahre später interessiert, ist zu sagen, ach guck mal, wie damals die Mülleimer in der Stadt noch aussahen. Oder guck mal, wie die Parkbänke, so, da gab es die noch. So, das ist das, was interessiert, nicht die Leute drauf.
Ja, und apropos, vor ein paar Tagen hat ja das Bundesamt für Katastrophenschutz, glaube ich, heißt es, nach 2013 das erste Mal wieder eine neue Broschüre rausgebracht. Mhm. Und da steht dann eben auch unter anderem so eine Checkliste drin, ne, was du so haben musst. Und unter anderem eben auch sowas wie, also wo verstaust du die Sachen, die dir wichtig sind und die du dann auch direkt mitnehmen möchtest.
Ah, interessant, da haben wir mit der Szene, bist du gemeinsam was zu tun und wussten es 25 Jahre nicht. Ist auch witzig. Weil ich habe deinen Artikel ja garantiert gelesen damals, weil ich war damit beschäftigt. Ich wusste ja nicht, wahrscheinlich ist.
Das kann sein, ja. Wobei, also die Zeitschrift war jetzt auch nicht riesig, ne? Also das war, das kann man ja hier noch sagen, das war die Du und Ich. Mhm. Das war die erste Schwulenzeitschrift Deutschlands. Und die ist dann so ähnlich wie viele andere Zeitschriften sehr stark dann irgendwie ins Sexuelle abgerutscht. Also war da mehr so ein erotisches Ding, so wie St. Pauli-Nachrichten. Also musste ich bis heute lachen, dass ja der ehemalige Chefredakteur vom Spiegel hier, der Aust, selber auch Chefredakteur der St. Pauli-Nachrichten war. Und ich habe gedacht, hä, der hat eine Erotik-Zeitschrift, war der Chefredakteur. Aber das war halt mal eine wichtige Zeitschrift, bis sie dann irgendwann nicht mehr wichtig war. Und die Du und Ich ist dann nochmal so in der letzten Phase wiederbelebt worden durch einen sehr guten Journalisten, damals auch mein Mentor, der eben mich sozusagen ermutigt hat, eben auch mal zu schreiben. Und da habe ich dann sozusagen in der Du und Ich ein paar Sachen veröffentlicht. Unter anderem auch, finde ich immer noch, einer meiner Lieblingsartikel über den allerersten, nicht mal Christopher Street Day, sondern die erste Schwulen- und Lesben-Demo Deutschlands, die in Münster stattgefunden hat. Und da hatte ich die Chance, mit einigen Zeitzeugen zu sprechen, die damals dort waren. Ja.
Was mir jetzt zu meinem Foto ist einfällt, ich erkenne am Teppichboden, wo es ist, jetzt 25 Jahre später.
Das Gloria?
Gloria, ja.
Ja.
Im Gloria
also oben drüber. Also Kuchen. Ich jetzt nicht am Teppich erkannt, aber irgendwie war das Gloria, war ja immer so der Ort, wo ja, da gab es ja nicht auch noch die U27 oder so, diese
aber
Party.
Aber später erst. Ach, ich weiß, alles so lang her. Die alten Leute. Also, keiner weiß, von was wir eigentlich reden.
Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen, wir müssen hier die Rekord-Taste drücken.
Nee, ganz kurz noch. Eine letzte Frage habe ich natürlich an dich, für dich heute. Ich bin jetzt vorbereitet und sage hier, Ende meiner ostdeutschen Jugend. Kannst du die auch für dich? Hättest du so einen Moment, wo du sagst, oder ein Bild im Kopf oder dich als Status, wo du sagst, so, jetzt ist die Jugend vorbei?
Ja, also ich meine, das ist ja das, was wir gemeinsam haben. Es ist natürlich ganz klar mein Umzug nach Köln gewesen. Also hier hat sich für mich eben ganz viel verändert. Also allein durch die Größe der Stadt, dadurch, dass ich angefangen habe zu studieren. Ich ganz neue Leute kennengelernt habe, ich das erste Mal auch alleine gelebt habe und dadurch, ich sage jetzt mal, ein anderes Leben auch starten konnte. Aber ich kann das trotzdem ein bisschen präzisieren, denn ich habe ein halbes Jahr in Köln noch gelebt, in der Nähe vom Flughafen, weil ich keine Wohnung gefunden hatte. Und ich bin in der Zeit sehr oft immer wieder nach Rostock gefahren. Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da einfach mal öfter 7 Stunden einfach so nach Rostock fährt und zurück. Weil ich habe ja immer noch studiert. Das heißt, so, ich hatte jetzt da nicht irgendwie 2 Wochen Urlaub in Rostock.
Also du hast am Flughafen gewohnt, du hast deine Wohnung gehabt am Flughafen. Du hast nicht
das war so eine Keller. Nee, also nicht auf dem Flughafen, sondern in der Nähe des Flughafens. Und also das war so eine Keller. Ja, es war so eine möblierte Kellerwohnung. Ne? Und aber ich bin halt direkt in der Landesschneise gewesen. Ich hatte unten keinen Empfang und daneben fuhr auch immer noch ein Zug, sodass ich also beim Telefonieren eigentlich alle 2 Minuten sagen musste, warte mal kurz, weil das Flugzeug rüberflog. Oder eben der Zug an mir vorbeifuhr. Es war ganz schrecklich. Und dann bin ich, wie gesagt, erst richtig nach Köln gezogen, in dieses große Hochhaus, immer noch eins der höchsten Wohnhäuser Europas. Viele finden es hässlich. Ich fand es damals auch sehr hässlich. Und erst dort hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich eigentlich in Köln. Und dort habe ich tatsächlich erst auch angefangen, mich als sozusagen Köln-Lebender und damit auch nicht mehr sozusagen mich in meiner alten Jugend zu befinden, sondern in einer neuen. Da würde ich es jetzt festmachen. Also ein halbes Jahr später eigentlich.
Wir haben ja Influence. Cool. Ja, dann haben wir da was gemeinsam. Das Erwachsenwerden mit dem Wegziehen. Ja, von heute auf morgen dann, ne? Es war immer für sich selbst verantwortlich. Und nur noch zu Besuch zurück. Wir machen es wie die Influencer. Wir haben heute einen Influencer-Tag. Wir wollen ja die Leute anheizen. Und deshalb der letzte Satz zu diesem Foto ist, ich war ja blutjung 18 Jahre alt und die Hose, die ich da trage, die gehört mir gar nicht. Die hat jemand bei mir vergessen. Aber wie die Geschichte genau geht, erzähle ich dir in der nächsten Ausgabe. Tschüss, Alex.
Auf Wiedersehen. Tschüssing, Danny.